Afghanistan ist am Wochenende der Bürgerkrieg wieder stärker aufgeflammt. Was sich hinter den einzelnen Namen wie Massoud, wie Rabbani, wie Dostum verbirgt, welche Gruppen sich dahinter verbirgen, das war die Eingangsfrage zu einem Interview, das wir heute mit Jochen Hippler führten und das ausführlicher in Radio International in den kommenden Sendungen auch noch gebracht wird. Jetzt im folgenden Ausschnitte daraus. Wie gesagt, die erste Frage an Jochen Hippler war, was verbirgt sich hinter den bei uns gerade in den Medien präsenten Namen wie Massoud, Hekjat Ma und Dostum für Gruppen?
Also wichtig ist, daran zu denken, dass Afghanistan ein Land ist, das keine einheitliche Bevölkerung hat, sondern das sehr stark zerfällt in verschiedene ethnische Gruppen. Und zum Teil repräsentieren diese Politiker eben auch verschiedene ethnische Gruppen. Also die Tadschiken etwas, eine ist die wichtigste Minderheit. Das sind etwa der Rabbani, also der formelle Staatspräsident, und der Ahmed Shah Massoud, dieser Militärführer, sind Tadschiken. Während Hekmatyar ist halt einer der wichtigeren Führer der Pashtunen, das ist so ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Während dieser General Dostum oder Dostum Usbeke ist und sehr stark im Norden des Landes vertreten ist. Also insofern gibt es da erstmal diese ethnische Zersplitterung in 4 oder 5 Gruppen in Afghanistan. Gleichzeitig gibt es dann Widersprüche zwischen sunnitischen Islam auf der einen Seite und schiitischen auf der anderen Seite. Also eine der wichtigeren Milizen, die im Moment auch in Kabul kämpft, ist eine der schiitischen, die große schiitische Miliz, die halt aus Zentralafghanistan eigentlich stammt und die wenig, die auch ethnisch anders sind, eher mongolischen Ursprungs. Und dann gibt es halt eine sehr starke Zersplitterung auch in Clans und Stammesverbände in bestimmten Landesteilen zumindest. Und was dann die Sache völlig absurd und schwierig macht, ist natürlich, dass es gleichzeitig auch dann noch die Reste der ehemaligen, wie man das so nannte, kommunistischen Regierungspartei, obwohl die schon lange nicht mehr gewesen ist, natürlich immer noch existieren in Kern. Und es dann auch innerhalb der jeweiligen Gruppen, der Ethnien und so weiter, auch politische Unterfraktionen gibt. Das heißt, die Lage, um das vorsichtig zu sagen, ist kompliziert.
Jetzt ist ja bei uns so, dass aus dem Afghanistan-Krieg mit der Sowjetunion die Mujahedin so ein Begriff ist, der sehr geläufig ist. Wie sind denn die zuzuordnen?
Zu allen. Also dieser Begriff war immer Quatsch. Das war ein Begriff, der immer alle die Guten zusammenfasst, nämlich die, die gegen Präsident Najibullah gewesen sind. Ja? Also das war ein Sammelbegriff für alle, die Widerstand gegen die damalige Regierung geleistet haben. Vor allen Dingen dann vom Westen unterstützt oder von Saudi-Arabien oder vom Iran. Aber das war keine eigenständige positive Definition, das waren halt alle die, die gegen die Regierung waren.
Bekanntlich wechseln die Allianzen zwischen den Parteien und die Koalitionen sehr schnell, manchmal innerhalb von 2 Monaten. Man kann ja davon nicht behaupten, dass es jetzt um feste politische Positionen innerhalb des Krieges geht, sondern scheinbar geht es ja tatsächlich nur um Eigeninteresse von einzelnen Generälen. Oder kann man doch davon sprechen, dass es so etwas wie politische Kernpunkte gibt, um die gekämpft wird?
Nein, also eigentlich nicht. Es wird natürlich von allen Kriegsparteien immer betont, dass es das gäbe, aber ich halte das für gelogen, genau wie das in Bosnien oder in anderen Kriegen so ist. Es geht schon wirklich nur um einen Machtkampf und irgendwelche Gründe von Autonomie oder von, was weiß ich, Wahlen oder Demokratie oder Islam oder so, das ist alles Quatsch und alles vorgeschoben. Also davon halte ich eigentlich nichts. Also mit bestimmten Einschränkungen muss ich das halt sagen. Natürlich gibt es in Afghanistan historisch, und das ist eigentlich bis heute auch so eine Tendenz, dass, sagen wir mal, in bestimmten Gegenden auf dem Land die Leute, Dörfer, Stämme, Regionen, was auch immer, es überhaupt nicht schätzen, wenn irgendwer sie regieren möchte. Also dass eben sowohl zur Zeit von, sagen wir mal, des Königs war das nicht so ein Problem, aber seitdem eben der König gestürzt worden ist und dann später halt nochmal so ab 78 nochmal mit der Demokratischen Volkspartei, dass da eben tatsächlich Versuche gemacht worden sind, von Kabul aus das Land zu regieren, und das hat immer zu Widerstand und zu Aufständen und so weiter geführt. Das heißt, es gibt schon eine sehr starke Tendenz und eine sehr starke Tradition, sich von niemandem regieren zu lassen, auch nicht von der eigenen Regierung. Und das gilt eben auch für andere Ethnien, für andere Stämme, für andere Warlords, für andere Parteien und so weiter. Das heißt, das ist schon eine Tendenz, die existiert. Es ist immer auch schwierig gewesen während des Krieges, dass etwa Aufständische einer Provinz Aufständische einer anderen Provinz unterstützen wollten, dann wurden sie oft auch bekämpft, weil sie halt in unsere Provinz nicht reingehören. Also vor diesem
Jochen Hebler betonte, dass es eine Regierung im europäischen Sinne in Afghanistan nicht gibt. Ein Beispiel dafür ist, dass der Staatspräsident etwa den Ministerpräsidenten bekämpft oder dass es auch zwei Verteidigungsminister gibt. Zumindest gibt es sehr viele Gruppen, die sich selber als Regierungsmacht bezeichnen. Wenn jetzt sowas wie eine zentrale Macht oder auch Struktur fehlt, wie sieht dann die wirtschaftliche Grundlage von Afghanistan aus, zum Beispiel auch von einem einzelnen Dorf dann, das sich eben nicht reinregieren lassen will?
Ja, das ist von Dorf zu Dorf verschieden. Also im Prinzip insgesamt kann man sagen, wenn man über das ganze Land was sagen möchte, ist, dass die Wirtschaft völlig kaputt ist. Also es ist sowieso eines der wirtschaftlich wenigsten entwickelten Länder der Welt gewesen. Es ist topografisch nicht besonders leicht, Landwirtschaft zu betreiben. Die Bewässerungsanlagen sind in der Regel im Krieg zerstört worden und auch noch nicht aufgebaut worden. Die Landwirtschaft liegt deswegen zum Teil in Trümmer. Riesige Ländereien sind halt von beiden Seiten während des Krieges vermint worden, sodass man keine Landwirtschaft mehr betreiben kann in vielen Landesteilen. Und wenn man sie betreiben kann, kann man Sachen nicht zu einem Markt bringen, weil die Straßen zum Teil noch weder sicher sind oder noch vermint sind. Bodenschätze gibt es nur begrenzt, also ein paar Halbedelsteine, ein bisschen Erdgas im Norden, von dem auch noch ein bisschen was nach Russland exportiert werden soll, was aber mir nicht ganz klar ist, ob das stimmt zurzeit. Das einzig Funktionierende im Moment ist halt immer noch ein bisschen Waffenhandel und Drogen, halt Heroin, in dem die meisten der Mujahedin-Fraktionen auch also eine wichtige Einnahmequelle haben.
Aber zum Ursprung dieses Bürgerkrieges lässt sich da was Einheitliches sagen, wie es zu diesem Bürgerkrieg gekommen ist. War das schon vor dem Sturz von Najibullah im April 92 absehbar? Welche Rolle hat da vielleicht auch die UNO gespielt, die eine Übergangsregierung vorgesehen hatte? Und ja, welche Rolle könnte vielleicht die UNO oder sonst eine internationale Organisation spielen?
Also zum ersten Teil der Frage, dieser Krieg zwischen diesen Mujahedin-Parteien oder Gruppen oder Milizen, den es jetzt gibt, den hat es bereits vor dem Sturz Najibullahs gegeben. Es war immer so, dass die Mujahedin sich nicht nur gegen die sowjetischen Truppen oder gegen Najibullah engagiert haben, sondern immer gegenseitig massakriert haben. Also es hat etwa in den 80er Jahren im Süden Afghanistans auch mal einen zweijährigen Krieg zwischen Mujahedin-Parteien um die Kontrolle der Mohnfelder und Heroinlabors gegeben. Also insofern, dieser Krieg, der jetzt ausgebrochen ist, ist nicht jetzt ausgebrochen, sondern eben tatsächlich einer, der seit der Gründung der Mujahedin eigentlich immer getobt hat, der halt im Westen noch nicht zur Kenntnis genommen worden ist, weil das halt unbequem war, weil natürlich im Kalten Krieg der Afghanistan-Krieg eben zwischen Gut und Böse geführt wurde, das heißt eben zwischen dem Weltkommunismus auf der einen Seite und den Freiheitskämpfern der Mujahedin andererseits. Und da war es einfach unangenehm und nicht opportun zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Mujahedin sich gegenseitig massakrieren und eben überwiegend an Drogendeal interessiert gewesen sind und solchen Geschichten. Oder auch Folter und Menschenrechtsverletzungen waren da einfach nicht opportun zur Kenntnis zu nehmen. Also das eine, insofern ist das nicht neu, sondern eben wirklich auch während der 80er Jahre war das immer so. Zur Rolle der UNO muss man sagen, dass die UNO eine wichtige Rolle gespielt hat, Najibullah zu destabilisieren. Dieser ehemalige Präsident Najibullah ist halt eben nicht durch den Sieg oder durch einen militärischen Sieg der Mujahedin gestürzt worden. Dazu waren sie einfach auch wegen ihrer internen Uneinheitlichkeit nicht in der Lage, sondern Najibullah ist eben von innen heraus durch einen Zerfall seiner eigenen Regierungskoalition, also Machtkoalition, einer Koalition von Stämmen und Ethnien und Partei und Militär und Geheimdienst und so weiter, dadurch gestürzt worden, dadurch, dass seine eigene Koalition nicht mehr existierte. Und dazu hat die UNO eine sehr große Rolle gespielt. Und seitdem das aber passiert ist, hört man jetzt von ihr nichts mehr. Auch in der Bundesrepublik oder in Europa ist dieses modische Geschrei nach humanitärem Interventionismus, zumindest in Bezug auf Afghanistan, seltsamerweise nicht zu hören, obwohl da die Kämpfe zum Teil mindestens genauso brutal und noch schlimmer sind, wie sie halt in Bosnien sind. Aber da ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Frage von UNO und humanitärem Interventionismus bisher nicht gestellt worden, soweit ich das gehört habe.
Vielleicht als letzte Frage, wie sieht es denn mit Flüchtlingsbewegungen aus? Sind die sehr stark und besteht für die Leute, die gerade Pakistan wird ja immer wieder erwähnt, die Möglichkeit, irgendwann zurückzukehren?
Es gibt zwei Flüchtlingsbewegungen im Moment. Es gibt eine und relativ zäh immer noch, soweit man das von hier aus beurteilen kann, die eben tatsächlich Flüchtlinge von Pakistan und vom Iran zurück nach Afghanistan gehen, und zwar in ehemalige Siedlungsgebiete. Mit den Schwierigkeiten, die das halt hat, also was ich eben sagte, kaputte Wirtschaft, verminte Felder, verminte Straßen und halt neue Kämpfe. Dabei muss man daran denken, dass eben ungefähr ein Drittel der afghanischen Bevölkerung damals geflohen sind, also 5 Millionen vielleicht von 15, 16 Millionen afghanischen Bürgern. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt eine Flüchtlingsbewegung raus aus Kabul. Das heißt, die Kämpfe in der Hauptstadt führen natürlich dazu, dass ganze Stadtviertel sehr stark in Mitleidenschaft und verwüstet werden und dass die Leute jetzt eben versuchen, aus Kabul halt aufs Land rauszufliehen, in Gebiete, in denen eben nicht sehr viel gekämpft wird. Und schließlich, ich weiß nicht, das gehört jetzt nicht ganz rein, gibt es natürlich auch noch eine Flüchtlingsbewegung von Tadschikistan, von dieser ehemaligen Sowjetrepublik, nach Nordafghanistan, weil die Leute in Nordafghanistan immer noch dachten, sicherer zu sein als im eigenen Bürgerkrieg. Insofern, diese drei Flüchtlingsbewegungen überlappen sich und hängen immer so ein bisschen ab vom Verlauf der Gefechte und wie stark die Konflikte gerade sind. Aber insgesamt ist es zumindest so, dass die Flüchtlingszahlen im Ausland in den letzten anderthalb Jahren schon gesunken sind und Leute versucht haben, zurück nach Afghanistan zu kommen. Ob das sich fortsetzt und wieder bleiben können, hängt einfach davon ab, ob die Lebensgrundlage der Leute auf dem Land und in den Städten gesichert werden können oder nicht, also wirtschaftlich, etwa Bewässerungsanlagen wieder funktionsfähig gemacht werden können. Und zweitens hängt es natürlich davon ab, was mit dem Krieg jetzt in Afghanistan weiter, wie es da weitergehen wird.
Das wollte ich noch fragen, wie da deine Einschätzung ist, wie du glaubst, wie es weitergehen wird.
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.